Ursula Karl Le Guin. The Dispossessed, Die Enteigneten oder Planet der Habenichtse. Für den Partner. Zehntes Kapitel. Anaris. Die Bahngleise in Südwest verliefen zum größten Teil über Dämme, die sich etwa einen Meter oder mehr über die Ebene erhoben. Auf einem angehobenen Gleisbett gab es weniger Sandverwehungen und außerdem hatten die Reisenden einen besseren Blick auf die Einöde ringsum. Südwest war die einzige der acht Regionen auf Anaris, die kein größeres Wasserreservoir besaß. Im tiefen Süden bildeten sich die Marschen im Sommer durch die Schmelze des Polareises. Am Äquator jedoch lagen nur seichte alkalische Seen in den weiten Salzbecken. Gebirge gab es überhaupt keine. Ungefähr alle 100 Kilometer verlief von Norden nach Süden eine kahle, zerklüftete Bergkette, zu steilen Klippen und Felsnasen verwittert. Sie waren violett und rot gestreift, und an den Felswänden wuchs Steinmoos, eine Pflanze, die selbst in extremer Hitze, Trockenheit und Wind gedieh, in kräftigen, graugrünen Vertikalen und bildete mit den Furchen des Sandsteins karierte Schottenmuster. Soweit das Auge reichte, gab es in der Landschaft keine andere Farbe als graubraun, das nur dort, wo halb mit Sand bedeckt die flachen Salzbecken lagen, zu einem weißlichen Ton ausgebleicht war. Vereinzelte Gewitterwolken zogen über die Ebene, kräftig weiß vor dem violetten Himmel. Sie brachten keinen Regen, sondern nur Schatten. Der Bahndamm mit den glitzernden Schienen erstreckte sich hinter dem Güterzug bis zum Horizont und vor ihm bis zum Horizont. »In Südwest kann man nur eins machen«, sagte der Fahrer, »durchfahren.« Sein Begleiter antwortete nicht. Er war eingeschlafen. Sein Kopf wackelte im Rhythmus der Vibrationen der Maschine. Seine Hände, abgearbeitet und schwärzlich von Erfrierung, ruhten locker auf den Oberschenkeln. Im Ruhezustand war sein Gesicht von Linien gezeichnet und traurig. Er hatte sich vom Koppergebirge aus mitnehmen lassen, und da es außer ihm keine Passagiere gab, hatte der Fahrer ihm angeboten, zu ihm in die Kabine zu kommen, denn er hatte gern Gesellschaft. Der Mann war sofort eingeschlafen. Von Zeit zu Zeit blickte der Fahrer gleichzeitig enttäuscht und mitleidig zu ihm hinüber. Er hatte in diesen letzten Jahren so viele völlig erschöpfte Menschen gesehen, dass ihm das fast wie ein Normalzustand erschien. Spät am Nachmittag erwachte der Mann und fragte, nachdem er eine Zeit lang in die Wüste hinausgestarrt hatte, »Machst du diese Fahrt immer allein?« »In den letzten 3-4 Jahren, ja. Hast du jemals hier draußen eine Panne gehabt?« »Ein paar Mal. Im Spind habe ich immer ausreichend Lebensmittel und Wasser. Übrigens, hast du Hunger?« »Noch nicht.« »Wenn du nicht eintriffst, schicken sie dir innerhalb eines Tages von Einsamkeit einen Reparaturwagen entgegen.« »Das ist die nächste Siedlung?« »Genau. 1700 Kilometer. Von den Sedap-Minen bis nach Einsamkeit. Längste Strecke zwischen 2 Ortschaften auf Anaris. Mache ich jetzt seit 11 Jahren.« »Und hast es immer noch nicht satt?« »Nein, ich arbeite gern allein.« Der Passagier nickte zustimmend. »Und die Arbeit ist regelmäßig. Ich mag die Routine. Kann dabei nachdenken. 15 Tage unterwegs, 15 Tage mit der Partnerin in neue Hoffnung. Jahr ein, Jahr aus. Dürre, Hungersnot, egal was. Nichts ändert sich, hier herrscht immer Dürre. Mir gefällt diese Tour. Würdest du mal das Wasser rausholen? Der Kühlbehälter ist hinten unter dem Spind.« Sie nahm jeder einen tiefen Schluck aus der Flasche. Das Wasser hatte einen schalen, alkalischen Geschmack, aber es war kühl. »Ah, das tut gut«, sagte der Passagier dankbar. Er brachte die Flasche zurück, und als er wieder zu seinem Platz vorn in der Kabine kam, reckte er sich, stemmte die Hände gegen das Dach. »Dann lebst du in einer Partnerschaft«, stellte er fest. Die Schlichtheit, mit der er dies sagte, gefiel dem Fahrer, und er antwortete, »Seit 18 Jahren. ist erst der Anfang. Verdammt, ja, du hast recht. Also, das wollen manche einfach nicht begreifen. Aber wie ich es sehe, wenn du als Jugendlicher genug in der Gegend rumkopulierst, und da hast du ja am meisten davon, dann stellst du bald fest, dass es ja doch immer wieder dasselbe ist. Und dass es wirklich gut ist. Was den Unterschied erst ausmacht, ist aber nicht das Kopulieren, sondern der andere Mensch selbst. Und 18 Jahre sind wirklich erst ein Anfang, wenn du diesen Unterschied begreifen willst. Jedenfalls, wenn es eine Frau ist, die du begreifen willst. Die Frauen lassen sich nicht anmerken, dass ihnen ein Mann Rätsel aufgibt, aber vielleicht blöffen sie ja auch nur. Aber wie gesagt, das ist das Schöne daran. Die Rätsel und die Bluffs und alles andere. Die Abwechslung. Abwechslung kommt nicht davon, dass man einfach herumzieht. Ich war als junger Mann überall auf Anares. Ich habe in jedem Bezirk gefahren und auf- und abgeladen und kannte bestimmt 100 Mädchen in den verschiedenen Ortschaften. Und es wurde langweilig. Dann bin ich hierher zurückgekommen und fahre diese Tour nun alle 3 Dekaden, Jahr ein, Jahr aus, durch dieselbe Wüste, in der man eine Sanddüne nicht von der nächsten unterscheiden kann und die sich über 3000 Kilometer nicht verändert, egal wo du hinsiehst, und dann nach Hause zu immer derselben Partnerin. Und nicht ein einziges Mal habe ich mich gelangweilt. Wovon du lebendig bleibst, das ist nicht das ewige Wechseln von einem Ort zum anderen, sondern das, was kommt, wenn du die Zeit auf deiner Seite hast, mit ihr zusammenarbeitest, statt gegen sie. So ist es, bestätigte der Passagier. Wo ist die Partnerin? In Nordost, seit 4 Jahren. Das ist zu lange, erklärte der Fahrer. Ihr hättet zusammen eingesetzt werden sollen. Nicht da, wo ich war. Und wo war das? Ellbogen. Und dann in Großenthal. Vom Großenthal habe ich gehört. Er betrachtete den Passagier jetzt mit dem Respekt, den man einem Überlebenden zollt. Er sah, wie trocken die sonnengebräunte Haut des Mannes war. Wetter gegerbt bis auf die Knochen. Eine Eigenschaft, die er auch schon bei anderen gesehen hatte, die die Hungerjahre in der Staubwüste überstanden hatten. Wir hätten nicht versuchen sollen, diese Fabriken weiterlaufen zu lassen. Wir brauchten das Phosphat. Aber ich habe gehört, als der Versorgungszug in Portal angehalten und geplündert wurde, haben sie die Fabriken weiterlaufen lassen und die Leute sind bei der Arbeit vor Hunger tot umgefallen. Sie sind einfach ein paar Schritte beiseite gegangen, haben sich hingelegt und sind gestorben. War es wirklich so? Der Mann nickte. Er sagte nichts. Der Fahrer hakte nicht weiter nach, sondern sagte nach einer Weile, »Möchte wissen, was ich tun würde, wenn mein Zug jemals überfallen würde.« »Ist das nie passiert?« »Nein. Ich fahre keine Nahrungsmittel. Höchstens mal für Obersedep. Einen Waggon voll, weißt du? Dieser Zug befördert nur Erze. Wenn ich aber einen Versorgungszug fahren müsste und die würden mich anhalten, was würde ich tun? Sie überfahren?« Und die Nahrungsmittel dahin bringen, wo sie hin sollen? Aber verdammt nochmal, soll ich Kinder und alte Männer umfahren? Die tun was Falsches, aber würdest du sie deswegen umbringen? Ich weiß es nicht. Die geraden, glitzernden Schienen liefen unter den Rädern dahin. Im Westen warfen hoch aufgetürmte Wolken zitternde Trugbilder auf die Ebene, Schattenträume von Seen, die vor 10 Millionen Jahren ausgetrocknet waren. Ein Mann, den ich seit Jahren kenne, hat genau das getan. Nördlich von hier, im Jahre 66. Sie wollten einen Waggon mit Korn von seinem Zug abkoppeln. Er setzte den Zug zurück und überfuhr ein paar von ihnen, bevor sie von den Gleisen runter waren. Wie Würmer, im vergammelten Fisch waren sie, hat er gesagt. Dick. Er sagte, da warten 800 Leute auf diesen Waggon mit Korn. Und wie viele von denen müssen sterben, wenn sie das Getreide nicht bekommen. Mehr als ein paar, sehr viel mehr. Also hat er wohl recht gehabt. Aber verdammt, ich kann so nicht rechnen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, Menschen zu zählen, wie man Zahlen zusammenzählt. Aber was soll ich sonst machen? Welche soll ich denn umbringen? In meinem 2. Jahr in Ellbogen musste ich die Arbeitslisten führen und das Fabriksyndikat kürzte die Rationen. Die Leute, die 6 Stunden in der Fabrik arbeiteten, bekamen volle Rationen. Kaum genug bei dieser Art Arbeit. Die Leute, die halbtags arbeiteten, bekamen Dreiviertelrationen. Wenn sie krank oder zu schwach zum Arbeiten waren, bekamen sie nur halbe Rationen. Von halben Rationen konnten sie aber nicht gesund werden, konnten auch nicht wieder arbeiten. Sie konnten vielleicht gerade am Leben bleiben. Und ich sollte nun die Leute auf halbe Ration setzen, die Leute, die schon krank waren. Ich selbst arbeitete ganztags, 8, manchmal 10 Stunden Schreibtischarbeit. Daher bekam ich volle Rationen. Ich verdiente sie mir. Ich verdiente sie, indem ich Listen von den Menschen aufstellte, die zum Hungertod verurteilt wurden. Mit seinen hellen Augen blickte der Mann geradeaus in das trockene Licht der Wüste. Wie du sagtest, ich musste Menschen zählen. Hast du die Arbeit niedergelegt? Ja, ich habe sie niedergelegt und bin zum großen Tal gegangen. Aber die Listen von der Fabrik in Ellenbogen hat jemand anders übernommen. Es gibt immer Leute, die bereit sind, Listen aufzustellen. Also, das finde ich falsch, sagte der Fahrer und blickte finster in die flimmernde Hitze hinaus. Sein Gesicht und sein ganzer Schädel waren braun gebrannt und kahl. Kein einziges Haar zwischen Wangen und Hinterkopf, obwohl er die Mitte 40 noch nicht überschritten hatte. Es war ein kraftvolles, hartes, ehrliches Gesicht. Das ist wirklich falsch. Sie hätten die Fabriken schließen sollen. Das können Sie einem Menschen noch nicht zumuten. Sind wir denn nicht Udonia? Man kann die Beherrschung verlieren, na schön. Das war bei den Leuten der Fall, die die Züge ausgeraubt haben. Die hatten Hunger, die Kinder hatten Hunger. Sie waren zu lange hungrig gewesen. Da kommt ein Zug mit Nahrungsmitteln und die sind nicht für dich, also verlierst du die Beherrschung und greifst zu. Dasselbe bei diesem Freund von mir, als die Leute den Zug auseinandernehmen wollten, für den er die Verantwortung hatte. Er hat die Selbstbeherrschung verloren und hat den Zug zurückgesetzt. Köpfe hat er nicht gezählt, damals nicht. Vielleicht später, kann sein, weil ihm elend wurde, als er sah, was er getan hatte. Aber was du da tun musstest, einfach sagen, der hier darf weiterleben, der da muss sterben, sowas zu tun, das steht keinem Menschen zu und niemand hat das Recht, einen anderen damit zu beauftragen. Es war eine schlimme Zeit, Bruder, sagte der Passagier leise und betrachtete die flimmernde Ebene, dort, wo die Schattenträume des Wassers tanzten und mit dem Wind weitertrieben. Das alte Frachtluftschiff wälzte sich über die Berge und ankerte in dem Flughafen am Nierenberg. Hier stiegen 3 Passagiere aus. Als der letzte von ihnen den Fuß auf den Erdboden setzte, kam ihm der Erdboden buckelnd entgegen. Erdbeben, bemerkte er lakonisch. Er war ein Einheimischer, der nach Hause kam. Verdammt, seht euch diesen Staub an. Eines Tages kommen wir her und es gibt gar keinen Berg mehr. 2 der Passagiere wollten warten, bis die Lastwagen beladen waren und sich von ihnen mitnehmen lassen. Scheweck zog es vor, zu Fuß zu gehen, da der Einheimische ihm gesagt hatte, nach Schaka seien es nur ungefähr 6 Kilometer bergab. Die Straße wand sich in langgestreckten Kurven mit einer kurzen Steigung am Ende jeder einzelnen. Die linker Hand ansteigenden und rechter Hand abfallenden Berghänge waren dicht mit Buschholum bewachsen, gerade Reihen hoher Holumbäume, gleichmäßig angeordnet, als wären sie von Menschenhand gepflanzt, folgten den Grundwasseradern an den Bergflanken entlang. Vom Gipfel einer Anhöhe aus sah Scheweck das klare Gold des Sonnenuntergangs über den dunklen, vielgezackten Bergen. Hier gab es außer der Straße selbst, die in den dunklen Schatten verschwand, kein Zeichen für die Anwesenheit von Menschen. Als er sich auf den Weg machte, begann die Luft ein wenig zu zittern, und er hatte das Gefühl, dass irgendetwas anders, fremdartig war. Kein Erdstoß, kein Erdbeben, nur eine Art Verschiebung. Das Bewusstsein, dass etwas nicht stimmte. Er vollendete den Schritt, den er begonnen hatte, und trat wieder auf festen Boden. Er ging weiter, die Straße blieb ruhig. Er war nicht in Gefahr gewesen, aber er hatte sich in keiner Gefahr dem Tod so nahe gefühlt wie jetzt. Der Tod war in ihm. Unter ihm, der Erdboden selbst war unsicher, und zuverlässig. Das Dauerhafte, verlässlich ist ein Versprechen, das der menschliche Geist gibt. Scheweck spürte die kalte, saubere Luft in seinem Mund und in den Lungen. Er lauschte. Ganz fern, irgendwo unten, in den Schatten rauschte ein Bergbach dahin. In tiefer Dämmerung traf er in Chakar ein. Der Himmel stand dunkelviolett über den schwarzen Bergkämmen. Straßenlaternen schienen hell und einsam. In dem künstlichen Licht hoben sich die Fassaden der Häuser wie Bühnendekorationen von dem Dunkel der Wildnis dahinter ab. Es gab viele leere Bauplätze, viele einzelstehende Häuser. Es war eine alte Stadt, eine Grenzstadt, isoliert, weit auseinandergezogen. Eine vorbeigehende Frau wies Scheweck den Weg zum Wohnheim 8. Da entlang, Bruder, am Krankenhaus vorbei, ganz am Ende der Straße. Die Straße verlief im Schatten der Bergflanke und endete vor der Tür eines niedrigen Gebäudes. Als er eintrat, stand er im Foyer eines ländlichen Wohnheims, das ihn in seine Kindheit zurückversetzte, an Orte wie Freiheit, wie das Drumgebirge, wie weites Land, wo er mit seinem Vater gelebt hatte. Das schwache Licht, die geflickten Bodenmatten, ein Prospekt mit der Beschreibung der örtlichen Ausbildungsgruppe für Maschinisten, die Ankündigung einer Syndikatsversammlung und ein Plakat für eine Theateraufführung, die schon 3 Dekaden zurücklag, allesamt ans schwarze Brett geheftet. Ein gerahmtes, dilettantisch gemaltes Porträt von Odo im Gefängnis über dem Sofa des Gemeinschaftsraums. Ein selbstgebautes Harmonium. Eine Liste der Bewohner und die Aufstellung der Heißwasserzeiten in den städtischen Bädern neben der Tür. Sherut Takwa Nummer 3. Er klopfte und starrte auf die Spiegelung der Flurlampe auf der dunklen Fläche der Tür, die etwas schief in ihrem Rahmen hing. »Herein«, sagte eine Frauenstimme. Er öffnete die Tür. Hinter ihr blendete ihn das helle Licht der Zimmerlampe, und er konnte sekundenlang nicht genau erkennen, ob es tatsächlich Takwa war. Sie stand ihm zugewandt, streckte die Hand aus, als wollte sie ihn zurückstoßen oder festhalten, eine unsichere, nicht vollendete Geste. Er nahm ihre Hand, und dann hielten sie einander im Arm, hielten sich fest auf diesem unsicheren Erdboden. »Komm rein«, sagte Takwa, »oh komm schon, komm rein.« Scheweck öffnete die Augen. Weiter hinten im Zimmer, das ihm immer noch sehr hell vorkam, entdeckte er das ernste, ihn aufmerksam musternde Gesicht eines kleinen Kindes. »Sadik, das ist Scheweck.« Das Kind ging zu Takwa hinüber, umklammerte ihr Bein und brach in Tränen aus. »Aber du musst doch nicht weinen, Kleines. Warum weinst du?« »Warum weinst du?« flüsterte das Kind. »Weil ich so glücklich bin. Nur weil ich so glücklich bin. Komm, setz dich auf meinen Schoß. Aber Scheweck, Scheweck, dein Brief ist erst gestern gekommen. Ich wollte zum Telefon rübergehen, sobald ich Sadik zum Schlafen nach Hause gebracht hatte. Du hast geschrieben, dass du heute Abend anrufen würdest, nicht, dass du selbst kommen würdest.« »Aber wein noch nicht, Sadiki. Schau mal, ich weine ja auch nicht mehr.« »Aber der Mann hat auch geweint.« »Natürlich habe ich geweint.« Sadik musterte ihn misstrauisch, aber neugierig. Sie war 4 Jahre. Sie hatte ein rundes Köpfchen, ein rundes Gesicht. Sie war überhaupt rund, dunkel, flaumig, weich. Außer den beiden Betten gab es in diesem Zimmer keine Möbel. Takwa hatte sich mit Sadik auf dem Schoß auf das eine gesetzt. Scheweck ließ sich jetzt auf das andere nieder und streckte behaglich die Beine aus. Mit den Handrücken wischte er sich die Augen und zeigte dann Sadik seine Hände. »Siehst du«, sagte er, »sie sind nass und meine Nase läuft. Trägst du vielleicht ein Taschentuch bei dir?« »Ja, du nicht?« »Früher mal, aber es ist in einem Waschhaus verloren gegangen.« »Du kannst das Taschentuch teilen, das ich benutze«, erklärte Sadik nach kurzer Pause. »Er weiß aber nicht, wo es ist«, sagte Takwa. Sadik rutschte vom Schoß ihrer Mutter und holte aus der Schrankschublade ein Taschentuch. Sie gab es Takwa, die es an Scheweck weiterreichte. Es ist sauber, beruhigte ihn Takwa mit einem breiten Lächeln. Sadik sah aufmerksam zu, wie Shevek sich die Nase putzte. »War hier vorhin ein Erdbeben?«, fragte er. »Hier bebt die Erde ununterbrochen. Nach einiger Zeit nimmst du es gar nicht mehr wahr«, antwortete Takwa. Aber Sadik, glücklich, dass sie eine Information weitergeben konnte, sagte mit ihrer hohen, etwas rauen Stimme, »Ja, vorhin gab es ein ganz großes, vor dem Abendessen. Wenn es ein Erdbeben gibt, dann machen die Fenster alle klirr-klirr und der Fußboden wackelt, und man muss sich unter die Tür stellen oder nach draußen gehen.« Shevek sah Takwa an, Takwa erwiderte seinen Blick. Sie war um mehr als nur 4 Jahre gealtert. Ihre Zähne waren nie besonders gut gewesen, aber jetzt hatte sie sogar 2 verloren, die Zähne direkt hinter den oberen Eckzähnen, so dass man die Lücken sah, wenn sie lächelte. Ihre Haut war nicht mehr so fein und glatt wie in der Jugend, und ihr Haar, das sie sauber zurückgesteckt hatte, wirkte stumpf. Shevek erkannte deutlich, dass Takwa ihre jugendliche Anmut verloren hatte und eine unscheinbare, müde Frau in mittleren Jahren geworden war. Er sah es deutlicher, als jeder andere es gesehen hätte. Er sah alles an Takwa so, wie es kein anderer gesehen hätte, vom Standpunkt langer Jahre der Vertrautheit und langer Jahre der Sehnsucht aus. Er sah sie so, wie sie war. Ihre Blicke begegneten sich. Wie ist es denn hier so gegangen?« fragte er, plötzlich rot werdend und nach Worten suchend. Sie spürte die fast greifbare Woge, den Ansturm seines Begehrens und errötete ebenfalls ein wenig und lächelte. Mit ihrer rauchigen Stimme antwortete sie, »Ach, immer noch so wie damals, als wir telefoniert haben.« »Das war vor 6 Dekaden. Die Dinge ändern sich hier nur selten.« »Es ist sehr schön hier, die Berge.« In Takwas Augen sah er das Dunkel der Bergtäler. Sein sexuelles Begehren stieg plötzlich so stark in ihm auf, dass es ihn einen Augenblick lang schwindelte. Dann überwand er die Krise vorläufig und versuchte, seine Erektion niederzukämpfen. »Möchtest du hierbleiben?« fragte er Takwa. »Das ist mir gleich«, antwortete sie mit ihrer seltsam vertrauten dunklen Stimme. »Deine Nase läuft immer noch«, stellte Sadik aufmerksam, aber ohne Tadel fest. »Sei froh, dass das alles ist«, entgegnete Shevek. Takwa mahnte. »Sch, Sadik, nicht egoisieren.« Beide Erwachsenen lachten laut. Sadik ließ Shevek nicht aus den Augen. »Die Stadt gefällt mir, Chef. Die Leute sind nett, alle sehr interessant. Aber die Arbeit ist langweilig. Nur ein Labor im Krankenhaus. Und da Techniker jetzt nicht mehr knapp sind, könnte ich ja bald weg, ohne eine Lücke zu hinterlassen. Ich würde gern nach Abenheit zurückgehen, falls du das vorhattest. Hast du einen neuen Auftrag?« »Habe keinen beantragt und mich nicht danach erkundigt. Ich bin seit einer Dekade auf der Straße.« »Was hast du denn auf der Straße gemacht?« »Ich bin darauf gereist, Sadik.« »Er kommt vom anderen Ende der Welt, aus dem Süden. Er ist von der Wüste bis hierher gereist«, erklärte Takwa. Das Kind lächelte, setzte sich auf ihren Schoß zurecht und gähnte. »Hast du schon gegessen, Chef? Bist du nicht müde? Ich muss die Kleine jetzt zu Bett bringen. Ich wollte gerade aufbrechen, als du klopftest.« »Schläft sie schon im Wohnheim?« »Seit Anfang dieses Quartals.« »Ich war schon 4«, erklärte Sadik stolz. »Es heißt, ich bin schon 4«, verbesserte Takwa, die ihrer Tochter behutsam zu Boden setzte, um ihren Mantel aus dem Schrank zu holen. Sadik stand so, dass Shevek ihr Profil sehen konnte. Sie war sich seiner Anwesenheit sehr bewusst und richtete ihre Bemerkung fast ausschließlich an ihn. »Aber ich war 4 und jetzt bin ich über 4.« »Aha, eine Temporalistin, wie der Vater.« »Ich kann doch nicht 4 sein und gleichzeitig über 4, oder?« fragte das Kind, Zustimmung spürend, diesmal direkt an Shevek gewandt. »Oh doch, ganz leicht sogar. Und du kannst auch gleichzeitig 4 und beinahe 5 sein.« Nun, da er auf dem niedrigen Bett saß, befand sich sein Kopf auf gleicher Höhe mit dem des Kindes, so dass Sadik nicht zu ihm aufblicken musste. »Aber ich hatte vergessen, dass du schon fast 5 bist. Als ich dich das letzte Mal sah, warst du kaum mehr als ein Nichts.« »Wirklich?« Ihr Tonfall war eindeutig kokett. »Oh ja, damals warst du ungefähr so groß.« Er hielt seine Hände nicht sehr weit auseinander. konnte ich da schon reden? Du konntest wahr sagen und noch ein paar andere Dinge. Habe ich auch alle anderen Leute im Wohnheim wach gemacht, wie Chabens Baby? Fragte sie mit breitem, schalkhaftem Lächeln. Selbstverständlich. Und wann habe ich gelernt, richtig zu sprechen? Als du ungefähr ein halbes Jahr alt warst, sagte Takwa. Und seitdem hast du nicht wieder aufgehört. Wo ist die Mütze, Sadeki? In der Schule. Ich hasse die Mütze, die ich trage, erklärte sie Shevek. Durch die windigen Straßen brachten sie das Kind zum Wohnheim des Lernzentrums und begleiteten es bis in die Halle. Auch dies war ein kleiner, schäbiger Raum, aber belebt durch die Malereien der Kinder, mehrere schöne Maschinenmodelle aus Messing und ein Durcheinander von Spielzeughäusern und bunt bemalten Holzpuppen. Sadik gab ihrer Mutter einen Gute-Nacht-Kuss, dann drehte sich zu Shevek um und hob die Arme. Er kniete sich neben sie und sie gab ihm einen nüchternen, festen Kuss und sagte zu ihm, Gute Nacht. Dann ging sie gähnend mit der Nachtwache davon. Sie hörten noch ihre Stimme und das mahnende Psst der älteren Frau. Sie ist schön, Takwa. Schön, intelligent und kräftig. Und verwöhnt, fürchte ich. Nein, nein, du hast das großartig gemacht. In so schlechten Zeiten. Ach, so schlecht war es hier gar nicht. Nicht so schlimm wie unten im Süden. Sie hatten das Wohnheim verlassen und sie blickte zu ihm auf. Hier bekamen die Kinder wenigstens zu essen. Nicht besonders gut, aber genug. Die Kommunen können hier ihre Lebensmittel selbst anbauen. Wenn's gar nichts gibt, haben wir immer noch den Buschholum. Außerdem können wir wilde Holumsamen sammeln und zu Mehl zerstampfen. Hier ist niemand verhungert, aber ich habe Sadik wirklich verwöhnt. Ich habe sie gestillt, bis sie 3 Jahre alt war. Sicher, warum auch nicht, wenn es sonst nichts gab, mit dem ich sie hätte entwöhnen können. Aber die Leute in der Forschungsstation von Rolny missbilligten das. Sie wollten, dass ich sie den ganzen Tag über ins Kinderwohnheim gab. Sie sagten, ich benehme mich proprietarisch mit dem Kind und widme mich in dieser Krise nicht mit voller Kraft dem Allgemeinwohl. Es stimmt, sie hatten recht. Aber sie waren so selbstgerecht. Keiner von ihnen begriff, was es heißt, einsam zu sein. Sie waren allesamt Gruppenmenschen, keine Einzelgänger. Vor allem die Frauen hackten auf mir herum, weil ich noch stillte. Echte Körperprofitlerin. Ich hielt es dort nur deshalb aus, weil das Essen gut war. Ich musste die Algen probieren, um zu prüfen, ob sie essbar waren, und so bekam ich manchmal eine ganze Menge mehr als die Standortration, auch wenn das Zeug wie Kleister schmeckte. Bis sie jemanden gefunden hatten, der besser zu ihnen passte. Dann ging ich für ungefähr 10 Dekaden nach Neuer Anfang. Das war im Winter vor 2 Jahren, als die Post so lange nicht durchkam, weil die Situation dort, wo du warst, so schlimm wurde. In Neuer Anfang sah ich diese Stelle hier ausgeschrieben und kam hierher. Sadik hat bis zum letzten Herbst mit mir zusammengewohnt. Sie fehlt mir sehr. Das Zimmer ist so still. Teilst du es nicht? Doch, mit Sherut. Sie ist sehr nett, aber sie macht Nachtschicht im Krankenhaus. Es wurde Zeit, dass Sadik ging. Es tut ihr gut, mit anderen Kindern zusammenzuleben. Sie wurde scheu. Sie war sehr tapfer, als sie fort musste, sehr stoisch. Kleine Kinder sind immer stoisch. Sie weinen, wenn sie sich gestoßen haben. Die großen Dinge aber nehmen sie, wie sie kommen. Sie jammern nicht, so wie viele Erwachsene. Sie gingen Seite an Seite. Die herbstlichen Sterne waren herausgekommen, unzählig und strahlend, durch den Staub, den das Erdbeben und der Wind aufgewirbelt hatten, funkelnd, ja beinahe blinzelnd, so dass der ganze Himmel zu zittern schien, als würden Diamantsplitter geschüttelt oder wie glitzerndes Sonnenlicht auf schwarzem Wasser. Unter diesem lebhaften Glanz lagen die Berge dunkel und massiv, die Hausdächer scharf gezeichnet, das Licht der Straßenlaternen mild. »Vor 4 Jahren«, sagte Shevek, »vor 4 Jahren kam ich aus diesem Ort im oberen Südland, wie hieß er noch gleich, Rote Quelle, nach Abenai zurück. Es war genauso eine Nacht wie diese, windig, mit vielen Sternen. Und ich lief den ganzen Weg von der Tieflandstraße zum Wohnheim. Aber du warst nicht da, du warst fort. 4 Jahre. Als ich Abenai verlassen hatte, wusste ich sofort, dass es dumm von mir gewesen war. Ich hätte nicht gehen sollen, Hungersnot oder nicht. Ich hätte die Versetzung nicht akzeptieren sollen. Das hätte auch nicht viel genützt. Sabul erwartete mich schon mit der Nachricht, dass ich am Institut nichts mehr zu suchen hätte. Wenn ich zu Hause gewesen wäre, wärst du nicht in die Staubwüste gegangen. Das mag sein, aber wir wären vielleicht doch nicht zusammen eingesetzt worden. Eine Zeit lang schien es so, als würde alles auseinanderbrechen, nicht wahr? Diese Städte in Südwest, es gab dort überhaupt keine Kinder mehr. Es gibt noch immer keine. Sie hatten sie in den Norden geschickt, in die Gebiete, wo es noch etwas zu essen gab oder wo sie hofften, dass es etwas gab. Und sie selbst blieben im Süden, um die Bergwerke und die Fabriken in Gang zu halten. Ein Wunder, dass wir das durchgestanden haben, wir alle, nicht wahr? Aber verdammt nochmal, ich möchte jetzt wieder für eine Weile meine eigene Arbeit tun. Sie nahm seinen Arm. Er erstarrte, als habe ihm diese Berührung einen elektrischen Schock versetzt. Lächelnd schüttelte sie ihn ein wenig. »Ich glaube, du hast noch nichts gegessen, was?« »Nein, ach, Takwa, ich hab mich so nach dir gesehnt.« Sie umarmten sich innig, hielten einander ganz fest, dort auf der dunklen Straße unter der Laterne, unter den Sternen. Und ebenso plötzlich ließen sie sich wieder los. Shevek sank erschöpft gegen die nächste Hauswand. »Ich glaube, ich muss doch etwas essen«, sagte er, und Takwa meinte, »allerdings, sonst kippst du noch der Länge nach um. Komm.« Sie gingen einen Block weiter zum Refektorium, dem größten Gebäude von ganz Chakar. Die übliche Zeit zum Abendessen war vorbei, aber jetzt aßen die Köchinnen und Köche und versorgten den Weitgereisten mit einer Schale Eintopf und so viel Brot, wie er nur wollte. Sie aßen alle an dem Tisch, der der Küche am nächsten stand. Die übrigen Tische waren bereits gesäubert und für den nächsten Morgen gedeckt. Der große Raum erinnerte an eine Höhle. Die Decke lag in tiefem Schatten, das andere Ende war dunkel. Nur da und dort reflektierte eine Schale oder eine Tasse einen Lichtstrahl, so dass sie aufblitzte. Das Küchenpersonal war still nach der Arbeit des Tages. Sie aßen schnell, ohne viel zu reden, ohne Takwa und dem Fremden viel Aufmerksamkeit zu schenken. Nacheinander standen sie auf und trugen ihr Geschirr zum Spüldienst in die Küche hinaus. Eine alte Frau sagte beim Aufstehen, »Lasst euch nur Zeit, Amari. Wir müssen noch mindestens eine Stunde Geschirr spülen.« Ihr Gesicht war grimmig und verdrossen, alles andere als mütterlich wohlwollend, aber sie sprach voll Mitgefühl, mit der Barmherzigkeit der Gleichgestellten. Sie konnte nichts für die beiden tun, konnte nur sagen, »Lasst euch Zeit«, und sie sekundenlang mit dem Ausdruck brüderlicher Liebe ansehen. Die beiden konnten nicht mehr für sie tun, und auch nur wenig mehr füreinander. Sie kehrten ins Wohnheim 8, Zimmer 3 zurück, und dort gaben sie endlich ihrem Begehren nach. Sie machten nicht einmal Licht, sie liebten sich gerne in der Dunkelheit. Beim ersten Mal kamen sie beide sofort, als Shevek in sie eindrang. Beim zweiten Mal rangen sie, schrien vor Lust, zögerten den Höhepunkt hinaus, wie den Augenblick des Todes. Beim dritten Mal waren sie beide schon halb im Schlaf, umkreisten das Zentrum unendlicher Lust, umkreisten einer das Wesen des anderen, wie Planeten, blind, stumm, in einer Flut von Sonnenlicht um das gemeinsame Zentrum der Schwerkraft kreisend, unaufhörlich, endlos kreisend. Takwa erwachte im Morgengrauen. Sie stützte sich auf die Ellbogen und blickte über Shevek hinweg auf das graue Rechteck des Fensters. Dann sah sie ihn an. Er lag auf dem Rücken, atmete so ruhig, dass sich seine Brust kaum bewegte, den Kopf ein wenig zurückgeworfen, im blassen Licht fern und streng. »Wir sind«, dachte Takwa, »aus großer Entfernung zueinander gekommen. Das haben wir immer wieder getan. Über große Entfernung, über lange Jahre, über Abgründe des Zufalls hinweg. Und weil er aus so großer Ferne kommt, kann uns nichts trennen.« Nichts, keine Entfernung, keine Jahre. Nichts kann größer sein als die Distanz, die schon zwischen uns besteht. Die Distanz unseres Geschlechts, die Differenz unseres Wesens, unseres Geistes. Diese Distanz, dieser Abgrund, den wir mit einem Blick, mit einer Berührung, mit einem Wort überbrücken, das Einfachste von der Welt. Sieh doch, wie fern er ist im Schlaf. Sieh doch, wie weit entfernt er immer ist. Aber er kommt zurück. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Takwa kündigte ihre Abreise im Krankenhaus von Chakar an, blieb aber noch, bis man einen Ersatz für sie gefunden hatte. Sie arbeitete in einer 8-Stunden-Schicht. Im dritten Quartal des Jahres 168 leisteten viele Leute noch die langen Arbeitsschichten der Noteinsätze, denn obwohl die Dürre im Winter 167 ihr Ende gefunden hatte, war die Wirtschaft noch lange nicht zum Normalzustand zurückgekehrt. Viel Arbeit, wenig Brot, hieß es immer noch für diejenigen, die in ihrem Beruf ausgebildet waren. Aber nun entsprach die Nahrungsmenge wieder den langen Arbeitsstunden, was vor einem oder zwei Jahren durchaus nicht der Fall gewesen war. Shevek tat zunächst einmal gar nichts. Für krank hielt er sich eigentlich nicht. Nach den 4 Hungerjahren waren alle so an die Auswirkungen der Entbehrung und Unterernährung gewöhnt, dass sie als normal empfanden. Er hatte den Staubhusten, der in den Kommunen der südlichen Wüste sehr verbreitet war, eine chronische Entzündung der Bronchien, ähnlich wie die Silikose und andere Berufskrankheiten der Bergleute, aber auch das war etwas, was dort, wo er gelebt hatte, nichts Außergewöhnliches war. Er genoss lediglich die Tatsache, dass er keine Lust hatte, etwas zu tun, während es auch nichts für ihn zu tun gab. Ein paar Tage lang teilte er sich tagsüber mit Shirut das Zimmer, und sie schliefen beide bis zum späten Nachmittag. Dann zog Shirut eine ruhige, ungefähr 40-jährige Frau zu einer anderen Frau, die ebenfalls Nachtschicht hatte, sodass Shevek und Takwa das Zimmer während ihrer letzten 4 Dekaden in Chakar für sich allein hatten. Wenn Takwa arbeitete, schlief Shevek oder machte einen Spaziergang in die Felder oder in die trockenen, kahlen Berge oberhalb der Stadt. Am Spätnachmittag ging er zum Lernzentrum, wo er Sadik und den anderen Kindern beim Spielen zusah oder sich, wie Erwachsene es häufig taten, an einem Unternehmen der Kinder beteiligte. Mit einer Gruppe wild gewordener 7-jähriger Tischler oder mit 2 nüchtern 12-jährigen Landvermessern, die Schwierigkeiten beim Triangulieren hatten. Dann ging er mit Sadik nach Hause. Sie holten Takwa von der Arbeit ab und gingen gemeinsam in die Bäder und zum Refektorium. 1-2 Stunden nach dem Abendessen brachten Takwa und er das Kind wieder ins Wohnheim und kehrten in ihr Zimmer zurück. Diese Tage waren wunderbar friedlich, voll herbstlichem Sonnenlicht und dem Schweigen der Berge. Für Shevek war es eine Zeit außerhalb der Zeit, außerhalb des Flusses, irreal, unermesslich, verzaubert. Manchmal unterhielten er und Takwa sich noch sehr lange. An anderen Abenden gingen sie schon kurz nach Einbruch der Dunkelheit zu Bett und schliefen 9-10 Stunden in der tiefen, kristallklaren Stille der Bergnacht. Er hatte Gepäck mitgebracht, einen verbeulten kleinen Pappkoffer, auf dem mit schwarzer Tinte in großen Buchstaben sein Name stand. Die Anaresti transportierten alle, Dokumente, Erinnerungsstücke, ein Reservepaar Stiefel, in einem solchen Koffer, wenn sie reisten. Orangefarbene Pappe, verkratzt, aufgeweicht, abgenutzt. Der seine enthielt ein neues Hemd, das er sich geholt hatte, als er durch Abenai kam, ein paar Bücher und Papier und ein sonderbares Objekt, das so flach, wie es im Koffer lag, aus mehreren flachen Drahtringen und ein paar Glasperlen zu bestehen schien. Am zweiten Abend zeigte er es mit großer Geheimnistuerei seiner Tochter. Eine Halskette, staunte Sadik. Die Menschen in den kleinen Orten trugen häufig Schmuckstücke. Im kultivierteren Abenai hatten die Leute mehr Gefühl für die Spannung, die zwischen dem Prinzip des Nichtbesitzens und dem Trieb zum Schmücken der eigenen Person bestand, so dass dort ein Ring oder eine Anstecknadel schon die Grenze des guten Geschmacks darstellte. Anderswo jedoch machten sie sich einfach nicht so viele Gedanken über die enge Verbindung zwischen dem Ästhetischen und dem Besitzlerischen, und die Menschen schmückten sich völlig unbefangen. In den meisten Bezirken gab es sogar einen Berufsjuwelier, der seine Arbeit aus Freude an der Sache tat, sowie Werkstätten, wo man den eigenen Geschmack mit den bescheidenen zur Verfügung stehenden Materialien, Kupfer, Silber, Perlen, Mineralien und den Granaten und Gelbdiamanten aus dem oberen Südland Genüge tun konnte. Sadik hatte noch nicht viel schöne, zierliche Dinge gesehen, Halsketten aber kannte sie, und darum hielt sie dies auch für eine. »Nein, pass auf«, sagte ihr Vater. Mit feierlicher Behutsamkeit hob er den Gegenstand an dem Faden heraus, der die Ringe miteinander verband. und als er von seiner Hand herabhing, wurde er auf einmal lebendig. Die Kreise drehten sich in der Luft, während die Glasperlen das Lampenlicht einfingen. »Oh, wie schön«, sagte das Kind, »was ist das?« »Man kann es an die Decke hängen. Gibt es hier einen Nagel?« »Warte, der Mantelhaken reicht, bis ich einen Nagel vom Lager hole. Weißt du, wer das gemacht hat, Zadig?« »Nein, du?« »Sie, die Mutter, sie hat das gemacht.« Er wandte sich an Takwa. »Diese hier war mir am liebsten. Sie hing über dem Schreibtisch. Die anderen habe ich Bedab geschenkt. Ich wollte sie nicht dieser alten, wie hieß sie doch, hinterlassen, dieser Mutter Neid von nebenan. Ach ja, Bonub, an die habe ich seit Jahren nicht mehr gedacht.« Takwa lachte ein wenig zittrig. Sie betrachtete das Mobile, als habe sie Angst davor. Zadig sah zu, wie es sich lautlos drehte. »Ich wünschte«, sagte sie schließlich vorsichtig, »ich könnte es eine Nacht lang teilen, über dem Bett im Wohnheim, in dem ich schlafe.« »Ich werde dir eine machen, Liebes, für jede Nacht.« »Kannst du das wirklich, Takwa?« »Nun ja, früher konnte ich es. Und ich glaube bestimmt, dass ich dir eine machen kann.« Es war jetzt deutlich zu erkennen, dass Takwa Tränen in den Augen hatte. Shevek nahm sie in den Arm. Sie waren beide immer noch nervös, überreizt. Zadig sah einen Augenblick lang mit ruhiger, aufmerksamer Miene zu, wie sie sich im Arm hielten. Dann wandte sie sich wieder der Okkupation des unbewohnten Raumes zu. Oft, wenn sie abends allein waren, sprachen sie über Zadig. Takwa war, aus Mangel an anderen Gefährten, ein wenig zu sehr auf das Kind fixiert, so dass ihr ausgeprägter Gemeinschaftssinn von mütterlichen Ambitionen und Sorgen überlagert wurde. Das lag eigentlich weder in ihrer Natur, noch waren Konkurrenzdenken oder übermäßige Fürsorge im Leben der Anaresti besonders ausgeprägt. So war sie froh, sich ihre Sorgen von der Seele reden zu können, eine Gelegenheit, die Shevek ihr nun ausreichend bot. An den ersten Abenden war fast ausschließlich sie es, die sprach, und er lauschte ihr, wie er Musik oder fließendem Wasser lauschte, ohne den Versuch einer Antwort. Er hatte in den vergangenen 4 Jahren nicht viel geredet, war nicht mehr an Konversation gewöhnt. Takwa erlöste ihn, wie sie es immer getan hatte, aus diesem Schweigen. Und so war er es später, der zumeist sprach, obwohl er ihre Antworten brauchte. »Erinnerst du dich noch an Tirin?«, fragte er sie eines Abends. Es war kalt. Der Winter war da, und das Zimmer wurde, da es am weitesten vom Heizkessel des Wohnheims entfernt lag, nie so recht warm, auch wenn sie die Heizung voll aufdrehten. Sie hatten die Decken von den beiden Bettpodesten genommen und lagen eng aneinander geschmiegt und dick eingepackt auf der Schlafstelle, die dem Heizkörper am nächsten war. Shevek trug, weil er gern im Bett saß und seine Brust warm halten musste, ein sehr altes, verwaschenes Hemd. Takwa, die gar nichts trug, hatte sich bis zu den Ohren unter die Decke gekuschelt. »Was ist eigentlich aus der orangefarbenen Decke geworden?«, fragte sie Shevek. »Alte Proprietarierin, ich habe sie dagelassen.« »Für Mutter Neid? Schade. Ich bin keine Proprietarierin, ich bin nur sentimental. Das war die erste Decke, unter der wir zusammen geschlafen haben.« »War es nicht. In den Neteras müssen wir auch unter einer Decke geschlafen haben.« »Daran erinnere ich mich nicht«, Takwa lachte. »Wer war das, nachdem du eben gefragt hast?« »Tirin«, sagt mir nichts. »Im Regionalinstitut im unteren Nordland, dunkel, Stupsnase.« »Ach ja, Tirin, natürlich. Ich dachte an Abenai.« »Ich habe ihn getroffen, unten in Südwest.« »Du hast Tirin getroffen? Wie geht es ihm?« Shevek schwieg eine Weile, zog mit dem Finger das Webmuster der Decke nach. »Weißt du noch, was Bedab uns über ihn erzählt hat?« »Dass er immer noch Klekic-Aufträge bekam, von einem Ort zum anderen zog und schließlich auf der Sekwiner Insel landete, nicht wahr? Danach hat Dab ihn aus den Augen verloren.« »Hast du das Theaterstück gesehen, das er geschrieben hat, das Stück, mit dem er so viel Schwierigkeiten hatte?« »Beim Sommerfestival, nachdem du fort warst.« »Oh ja, nur kann ich mich nicht genau erinnern. Es ist alles so lange her. Es war eigentlich ein dummes Stück. Witzig, Tirin war ja immer witzig, aber dumm. Über einen Urasti, genau. Dieser Urasti versteckt sich in einem Wasserkulturtank auf dem Mondfrachter und atmet durch einen Strohhalm. und isst Pflanzenwurzeln. Ich hab dir ja gesagt, dass es dumm war. Und so schmuggelt er sich nach Anaris. Und dann läuft er herum, will in den Depots Sachen kaufen und will allen Leuten Sachen verkaufen und hortet Goldnuggets, bis er so viele hat, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Darum muss er sitzen bleiben, wo er ist. Und er baut sich einen Palast und nennt sich Besitzer von Anaris. Und dann war da noch diese furchtbar komische Szene, wo er und diese Frau kopulieren wollen. Und sie macht schon die Beine breit, aber er kann nicht, ehe er ihr nicht seine Goldnuggets gegeben hat, um sie zu bezahlen. Aber sie wollte die Dinger nicht. Das war komisch, wie sie sich hingeschmissen und einladend mit den Beinen gewedelt hat und wie er sich auf sie stürzte. Und dann sprang er auf, als hätte er sich mit dem nackten Hintern auf einen Buscholum gesetzt und sagte, ich darf nicht. Das ist unmoralisch. Das ist gegen den Geschäftssinn. Armer Tirin. Er war so lustig und so voller Leben. Hat er den Urasti selbst gespielt? Ja, er war großartig. Er hat mir das Stück gezeigt, mehrmals. Wo hast du ihn getroffen, im großen Tal? Nein, vorher in Ellbogen. Er war Hausmeister in der Fabrik. Hatte er sich den Posten ausgesucht? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Tirin gar nicht mehr in der Lage, sich etwas auszusuchen. Bedav hat immer gedacht, sie hätten ihn gezwungen, nach Sequina zu gehen. Sie hätten ihn gezwungen, dort um Behandlung zu bitten. Aber ich weiß nicht. Als ich ihn sah, das war mehrere Jahre nach der Behandlung, da war er ein zerstörter Mensch. Glaubst du, die haben in Sequina irgendetwas mit ihm gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Anstalt dort versucht wirklich Schutz zu bieten, ein Refugium zu sein. Nach den Veröffentlichungen des Syndikats zu urteilen, sind sie dort wenigstens altruistisch. Nein, ich bezweifle, dass sie Tirin in den Wahnsinn getrieben haben. Aber was hat ihn denn kaputt gemacht, dass er keinen Auftrag bekam, der ihm gefiel? Das Stück hat ihn kaputt gemacht. Das Stück? Der Aufstand, den diese alten Scheißer deswegen gemacht haben? Ach was. Wenn man sich von diesem läppischen, moralistischen Geplärre verrückt machen lässt, muss man vorher schon verrückt sein. Er hätte sie nur zu ignorieren brauchen. Till war tatsächlich schon verrückt, jedenfalls nach den Maßstäben unserer Gesellschaft. Wie meinst du das? Nun ja, ich glaube, Till ist der geborene Künstler. Kein Handwerker, sondern Schöpfer. Erfinder, Zerstörer von der Art, die alles auf den Kopf stellen und von innen nach außen kehren muss. Ein Satiriker, ein Mensch, der durch Verhöhnung lobt. War sein Stück denn wirklich so gut? Fragte Takwa ein wenig naiv und kam ein paar Zentimeter unter den Decken hervorgerutscht, um Scheveks Gesicht zu sehen. Nein, das glaube ich wiederum nicht. Auf der Bühne muss es allerdings sehr komisch gewesen sein. Aber schließlich war er damals, als er es schrieb, gerade erst 20. Und jetzt überarbeitet er es immer wieder. Er hat nie mehr etwas anderes geschrieben. Er schreibt also immer wieder dasselbe Stück? Immer wieder dasselbe Stück. Machte Takwa entsetzt und voll Mitleid. Alle paar Dekaden kam er und zeigte es mir. Und ich las es oder tat wenigstens so, als ob ich es lese und versuchte, mit ihm darüber zu reden. Er wollte so furchtbar gern darüber reden, aber er konnte es einfach nicht. Er hatte zu große Angst. Wovor denn? Das verstehe ich nicht. Vor mir, vor allen. Vor dem Gesellschaftsorganismus, der menschlichen Rasse, der Brudergemeinschaft, die ihn zurückgestoßen hatte. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, allein gegen alle anderen zu stehen, kann ihn durchaus die Angst überkommen. Du meinst, nur weil ein paar Leute sein Stück als unmoralisch bezeichnet und gesagt haben, man sollte ihm keinen Lehrerposten geben, glaubt er, dass alle gegen ihn sind? Das ist absurd. Aber wer war denn für ihn? Dab zum Beispiel. Alle seine Freunde. Aber die hat er verloren, weil er versetzt wurde. Warum hat er diese Versetzung denn nicht abgelehnt? Sieh mal, Takwa, genau dasselbe habe ich auch gedacht. Und das sagen wir immer, alle. Du hast gesagt, du hättest dich weigern sollen, nach Rolny zu gehen. Ich habe es gesagt, sobald ich in Ellbogen ankam. Ich bin ein freier Mensch. Ich musste nicht hierher kommen. Das denken wir immer. Und wir sagen es auch immer. Aber wir tun es nie. Wir bewahren unsere Initiative an einem sicheren Ort ganz hinten im Kopf auf, wie in einem kleinen Zimmer, in das wir hineingehen und sagen, ich werde zu nichts gezwungen. Ich kann selbst wählen. Ich bin frei. und dann verlassen wir dieses kleine Zimmer wieder und gehen dahin, wo die PDK uns hinversetzt. Und dort bleiben wir, bis wir versetzt werden. So ist es doch. Ach, Chef, das stimmt doch nicht. Das ist doch erst seit der Dürre so. Vorher gab es nicht halb so viele Einsätze. Die Leute nahmen Jobs an, wo sie wollten, und schlossen sich einem Syndikat an oder gründeten eins und ließen sich dann bei der Abteil eintragen. Von der Abteil wurden meist nur die Leute eingesetzt, die sich im allgemeinen Arbeitszentrum meldeten. Und so wird es auch bald wieder werden. Ich weiß nicht. So sollte es natürlich wieder werden. Aber selbst vor der Hungersnot ging es nicht in diese Richtung, sondern in die entgegengesetzte. Bedab hatte recht. Jede Notsituation, jede Einberufung zum Arbeitseinsatz sogar, löst unweigerlich ein Anwachsen der bürokratischen Maschinerie in der PDK aus. Und eine gewisse Unbeweglichkeit. So ist es gemacht worden, so wird es gemacht und so muss es gemacht werden. Das gab es häufig, schon vor der Dürre. Und diese 5 Jahre strikter Kontrolle mögen dazu beigetragen haben, das Schema endgültig zu etablieren. Sieh mich nicht so skeptisch an. Sag mir lieber, wie viele Leute du kennst, die einen Arbeitsauftrag verweigert haben, auch vor der Hungersnot. Takwa überlegte. Ohne Nutschnibi? Nein, nein, die Nutschnibi sind sehr wichtig. Naja, ein paar von Dabs Freunden, Zalas, diesen netten Komponisten und noch ein paar von diesen etwas verwahrlosten anderen. Und als ich noch klein war, kamen echte Nutschnibi nach Angertal. Aber ich fand immer, dass die uns betrogen. Sie erzählten so wunderhübsche Lügen und Geschichten. Sie prophezeiten die Zukunft und alle freuten sich, wenn sie kamen. Sie wurden überall aufgenommen und verpflegt. Solange sie wollten. Nur blieben sie nie sehr lange. Aber es gab immer wieder Leute, die ihren Kram zusammenpackten und die Stadt verließen. Sehr junge Leute meistens, denen die Landarbeit nicht gefiel. Die ließen dann ihren Arbeitsposten im Stich und gingen einfach auf und davon. Das tun die Menschen überall, immer wieder. Sie ziehen weiter und suchen etwas Besseres. Nur bezeichnet man das eben nicht als Verweigerung des Arbeitsauftrags. Und warum nicht? Worauf willst du hinaus? Murrte Takwa und verkroch sich noch tiefer in den Wolldecken. Auf Folgendes. Dass es uns peinlich ist zu sagen, wir hätten einen Arbeitsauftrag verweigert. Dass das individuelle Bewusstsein ganz und gar vom sozialen Bewusstsein beherrscht wird, anstatt sich damit im Gleichgewicht zu befinden. Wir kooperieren nicht, wir gehorchen. Wir fürchten, ausgestoßen zu werden, faul, dysfunktionell, egoistisch genannt zu werden. Wir haben mehr Angst vor der Meinung unserer Mitmenschen als Achtung vor unserer eigenen Freiheit zur Wahl. Du glaubst mir nicht, Tak, aber versuch bitte einmal, über deinen Schatten zu springen, nur in der Fantasie, und dann achte darauf, was du empfindest. Dann wird dir klar werden, was Tirin eigentlich ist und warum er zu einem Wrack einer verlorenen Seele geworden ist. Er ist ein Verbrecher. Wir haben nämlich ebenso das Verbrechen geschaffen, wie das die Proprietarier getan haben. Wir vertreiben einen Menschen aus der Sphäre unserer Billigung und verurteilen ihn dann dafür. Wir haben Gesetze geschaffen, Gesetze konventionellen Verhaltens. Wir haben uns mit Mauern umgeben, die wir nicht erkennen können, weil sie ein fester Bestandteil unseres Denkens sind. Tyr dagegen hat das nie getan. Ich kenne ihn, seit wir 10 Jahre alt waren. Er hat es wirklich nie getan. Er konnte keine Mauern errichten. Er war ein geborener Rebell. Ein geborener Odonia, ein echter. Er war ein freier Mensch und wir anderen, seine Brüder, haben ihn zur Strafe für seine erste freie Tat in den Wahnsinn getrieben. Ich glaube kaum, dass Tyr eine sehr starke Persönlichkeit war, erwiderte Takwa abwehrend, die Stimme durch das Bettzeug gedämpft. Oh nein, er war extrem verletzlich. Sie schwiegen lange. Kein Wunder, dass der Gedanke an ihn dich nicht loslässt, sagte sie. Was für ihn das Stück bedeutet, ist für dich das Buch. Aber ich habe ihm gegenüber einen Vorteil. Ein Wissenschaftler kann behaupten, seine Arbeit sei nicht er selbst, sondern lediglich die objektive Wahrheit. Ein Künstler kann sich nicht hinter der Wahrheit verstecken. Er kann sich überhaupt nicht verstecken. Takwa musterte ihn eine Weile aus den Augenwinkeln. Dann drehte sie sich um, richtete sich auf und zog die Decke um die Schultern. Brrr, ist das kalt. Das war ein Fehler von mir, nicht wahr? Das mit dem Buch? dass du Sabul erlauben solltest, es zu verstümmeln und seinen Namen drunter zu setzen? Damals erschien es mir richtig, wie das Befolgen der Maxime, die Arbeit kommt vor dem Arbeiter, Stolz vor Eitelkeit, Gemeinschaft vor dem Ego und so weiter. Aber das war es im Grunde gar nicht, stimmt's? Es war eine Unterwerfung, eine Kapitulation vor Sabuls Autoritarismus. Ich weiß nicht. Dadurch ist es wenigstens gedruckt worden. Der richtige Zweck, aber die falschen Mittel. Ich habe in Rolny lange darüber nachgedacht, Chef. Ich will dir sagen, was daran schuld war. Ich war schwanger. Schwangere Frauen haben keine Moral. Nur die primitivste Art von Opferimpuls. Zum Teufel mit dem Buch, mit der Partnerschaft, mit der Wahrheit, wenn sie den kostbaren Fötus bedrohen. Es ist ein Arterhaltungstrieb, der sich jedoch durchaus auch gegen die Gemeinschaft wenden kann. Er ist biologisch, nicht sozial. Die Männer können dankbar sein, dass sie nie in die Fänge dieses Triebes geraten. Aber sie sollten sich im Klaren sein, dass eine Frau sehr wohl diesem Trieb unterliegen kann, und sie sollten sich davor hüten, das zu vergessen. Das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, warum der alte Archismus Frauen als Besitz betrachtet. Warum haben die Frauen das zugelassen? Weil sie ununterbrochen schwanger waren. Weil sie bereits Besitztum waren, besessen von diesem Trieb. Sklavin. Na gut, das mag ja sein, aber unsere Gesellschaft ist immer dort eine echte Gemeinschaft, wo sie wahrhaft Odos Ideen verkörpert. Und es war eine Frau, die das Versprechen gegeben hat. Aber was tust du jetzt? Ergehst du dich in Schuldgefühlen? Suhlst du dich darin? Scheweck benutzte natürlich nicht den Ausdruck suhlen, denn auf Anaris gab es keine Tiere, die sich suhlten, sondern ein Kompositum, das wörtlich übersetzt bedeutete, sich unablässig und dick mit Exkrementen bedecken. Die Flexibilität und Präzision der Pravik-Sprache ermöglichte eine Bildung so anschaulicher Metaphern, wie sie von den Erfindern keineswegs vorgesehen war. Nein, nein, es war wunderbar, Sadik zu bekommen, aber mit dem Buch hatte ich wirklich Unrecht. Wir hatten beide Unrecht. Unsere Fehler begehen wir immer gemeinsam. Glaubst du wirklich, dass du diese Entscheidung für mich gefällt hast? In diesem Falle ja. Nein. In Wirklichkeit hat keiner von uns diese Entscheidung gefällt, hat keiner von uns eine freie Wahl getroffen. Stattdessen hat Sabul für uns gewählt. Unser eigener innerer Sabul. Konvention, Moralismus, Angst vor dem Anderssein, Angst vor der Freiheit. Nun, nie wieder. Ich lerne langsam, aber ich lerne. Was wirst du tun? Fragte Takwa, einen Ton freudiger Erregung in der Stimme. Mit dir nach Abenai gehen und ein Syndikat gründen, ein Drucksyndikat. Die Grundregeln drucken, ungekürzt, und alles andere, was uns gefällt. Bedabs Abriss offener Erziehung auf dem Gebiet der Wissenschaften, den die PDK nicht veröffentlichen wollte, und Tirins Stück, das bin ich ihm schuldig. Er hat mich gelehrt, was Gefängnisse sind und wer sie baut. Diejenigen, die Mauern bauen, sind ihre eigenen Gefangenen. Ich werde die mir eigene Funktion im Sozialorganismus erfüllen. Ich werde hingehen und Mauern einreißen. Das könnte ganz schön zugig werden, erwiderte Takwa, tief in die Bettdecken verkrochen. Sie schmiegte sich an ihn, und er legte ihr den Arm um die Schultern. Das glaube ich auch, bestätigte er. Lange nachdem Takwa an jenem Abend eingeschlafen war, lag Scheweck noch wach. Die Hände unter dem Kopf verschränkt, starrte er in die Dunkelheit, lauschte er auf die Stille. Er dachte an die lange Fahrt aus der Staubwüste heraus, an die Salzmulden und Trugbilder der Wüste, an den Zugführer mit dem kahlen, braungebrannten Schädel und den freimütigen Augen, der gesagt hatte, dass man mit der Zeit arbeiten müsse, nicht gegen sie. In den letzten 4 Jahren hatte Scheweck einiges über seinen eigenen Willen gelernt, hatte in der Frustration seine Kraft kennengelernt, der kein gesellschaftliches oder ethisches Gebot standhielt. Nicht einmal durch Hunger ließ sich sein Wille bezwingen. Je weniger er hatte, desto absoluter wurde sein Bedürfnis zu sein. Er identifizierte dieses Bedürfnis mit dem odonischen Ausdruck als seine zellulare Funktion, dem analogischen Terminus für die Individualität des Einzelnen, die Arbeit, die er am besten ausführen kann und die daher seinen optimalen Beitrag zur Existenz der Gesellschaft darstellt. Eine gesunde Gesellschaft würde ihn diese optimale Funktion frei erfüllen lassen. Ihre Flexibilität und Stärke in der Koordinierung aller derartigen Funktionen suchen. Das war die zentrale Idee von Odos Analogie. Dass die odonische Gesellschaft auf Anaris dieses Ideal nicht erreicht, ja, sich von ihm entfernt hatte, entband ihn in seinen Augen keineswegs von seiner eigenen Verpflichtung ihr gegenüber, im Gegenteil. Nachdem der Mythos des Staats abgeschafft war, traten die wirkliche Gemeinsamkeit und Gegenseitigkeit der Gesellschaft und des Individuums umso klarer hervor. Opfer mochten dem Einzelnen abverlangt werden, Kompromisse jedoch nie. Denn obwohl nur die Gesellschaft Sicherheit und Stabilität geben konnte, besaß allein der Einzelne, allein das Individuum die Macht der ethischen Entscheidung, die Macht, durch freien Willen etwas zu verändern, die wesentlichste Funktion des Lebens. Die odonische Gesellschaft war als permanente Revolution gedacht und diese Revolution beginnt mit dem denkenden Geist. Über all das hatte Scheweck gründlich nachgedacht. Zu diesem logischen Schluss war er gelangt, denn sein Bewusstsein war ganz und gar odonisch. Dabei war er inzwischen auch davon überzeugt, dass sein radikaler und uneingeschränkter Wille, etwas zu schaffen, im odonischen Sinne sich selbst rechtfertigte. Sein Gefühl der besonderen Verantwortung seiner Arbeit gegenüber trennte ihn nicht von seinen Kollegen, von seiner Gesellschaft, wie er vermutet hatte, sondern verband ihn umso mehr mit ihnen. Außerdem hatte er das Gefühl, wenn ein Mensch mit diesem Verantwortungsgefühl einer Sache gegenüber verpflichtet war, dass er es allen anderen Dingen auch entgegenbringen würde. Es war ein Fehler, sich selbst ausschließlich als ein Vehikel zu betrachten und dieser Auffassung alle anderen Verpflichtungen zu opfern. Diese Opferbereitschaft war es auch, die Takwa an sich selbst festgestellt hatte, als sie schwanger war, und sie hatte mit so großer Abscheu und Selbstverachtung davon gesprochen, weil auch sie eine echte Odonierin war und ihr die Trennung von Zweck und Mittel daher falsch vorkam. Für sie gab es, wie auch für ihn, keinen Zweck, kein Ziel. Es gab nur das Fortschreiten. Das Fortschreiten war alles. Sie konnten in einer vielversprechenden Richtung weitergehen, sie konnten auch fehlgehen. Aber sie konnten sich nicht mit der Erwartung auf den Weg machen, irgendwann einmal irgendwo anzuhalten. Alle Verantwortlichkeiten, alle Verpflichtungen nahmen auf diese Weise begriffen Substanz und Beständigkeit an. Und so war auch die gegenseitige Verpflichtung zwischen Takwa und ihm, war ihre Verbindung während ihrer vierjährigen Trennung bestehen geblieben. Sie hatten beide darunter gelitten, hatten sogar sehr stark gelitten. Aber es war ihnen beiden nicht in den Sinn gekommen, sich diesem Leiden zu entziehen, indem sie dieser Verpflichtung auswichen. Denn letztlich dachte er jetzt, als er in der Wärme von Takwas schlafendem Körper dalag, war es die Freude, nach der sie verlangten, die Ganzheit des Seins. Wenn man dem Leiden ausweicht, weicht man damit der Gelegenheit zur Freude aus. Man sichert sich zwar Vergnügen oder Vergnügungen, fühlt sich aber nie erfüllt. Man wird so nie erfahren, wie es ist, heimzukehren. Takwa seufzte leise im Schlaf, als stimme sie ihm zu. Dann drehte sie sich um und träumte weiter. Erfüllung, dachte Scheweck, ist eine Funktion der Zeit. Die Jagd nach dem Vergnügen verläuft im Kreis, wiederholt sich ständig, ist atemporal. Die Sucht des Zuschauers, desjenigen, der Nervenkitzel sucht, oder des sexuell Promiskuitiven, deren Sucht nach Abwechslung endet immer am selben Punkt. Sie hat ein Ende. Sie endet am Nullpunkt und muss wieder von neuem beginnen. Sie ist nicht Reise und Wiederkehr, sondern ein eng geschlossener Kreis, ein verschlossener Raum, eine Zelle. Und außerhalb dieses geschlossenen Raums liegt die Landschaft der Zeit, in der der Geist mit ein wenig Glück und Mut die leicht zerstörbaren, provisorischen, unsicheren Straßen und Städte der Aufrichtigkeit bauen kann. Eine von Menschen bewohnbare Landschaft. Erst wenn in dieser Landschaft der Vergangenheit und Zukunft eine Handlung ausgeführt wird, ist es eine menschliche Handlung. Aufrichtigkeit, der Garant der Kontinuität von Vergangenheit und Zukunft, der die Zeit zu einem Ganzen verbindet, ist die Wurzel menschlicher Kraft. Ohne sie kann nichts Gutes geschaffen werden. Bei diesem Rückblick auf die vergangenen 4 Jahre sah Scheweck sie daher nicht als vertan an, sondern als Teil des Gebäudes, das Taqwa und er mit ihrem Leben errichteten. Das Gute an dem Entschluss, mit der Zeit zu arbeiten statt gegen sie, dachte er, ist die Tatsache, dass sie nicht vertan wird. Sogar der Schmerz zählt.